Wir sind noch immer beim Thema Geistesgaben oder geistliche Gaben. Ich möchte euch zu Beginn so als Einleitung eine Beschreibung vorlesen von einem Gottesdienst, wo Menschen offen sind für geistige Gaben. Das ist von Ray Steadman aus seinem Buch Body Life. Und er beschreibt da die Sonntagabend Body Life, also der Leib lebt sozusagen aus diesen Gottesdiensten. Und ich fand es recht schön, wie der beschrieben ist, wie die Geistesgaben wirken, sind zur Auferbauung des Leibes da. Geistesgaben, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man nicht genug betonen kann, sind nichts Esoterisches, sind nichts Losgelöstes aus der Beziehung mit Gott. Es gibt keine Geistesgaben, die er uns gibt und dann ist es unseres, sondern es gibt eigentlich die Gabe des Heiligen Geistes, der in uns wohnt und er will durch uns wirken. Und alle Gaben, die er manifestiert oder gibt in unserem Leben, ist eigentlich sein Wirken in uns und durch uns. Und so immer in Beziehung, aus der Beziehung heraus, aus dem Hören auf ihn, aus der Abhängigkeit von ihm heraus, müssen wir das verstehen. Aber hier so eine schöne Beschreibung, wo einfach der Leib zusammen ist. Und das eine ist, dass der Heilige Geist wirken will, das andere ist auch unsere Offenheit, ihn wirken zu lassen. Und das geht ja in zwei Richtungen. Das eine ist, dass wir offen sind, dass er uns gebraucht. Das andere ist, dass wir offen sind und sagen, wir haben eine Not oder wir haben ein Bedürfnis. Offensichtlich eine größere Gemeinde hier, ein größerer Gottesdienst, aber einfach so als Beispiel, mal als Inspiration. Dieser Gottesdienst findet jeden Sonntagabend statt. Menschen von sehr unterschiedlichen Hintergründen sitzen alle beisammen und singen und beten zusammen. Ein Leiter steht vorne in der Mitte mit einem Mikrofon. Das ist die Familie, sagt er. Dies ist der Leib Christi. Wir brauchen einander. Du hast geistliche Gaben, die ich brauche, und ich habe einige, die du brauchst. Lass sie uns untereinander teilen. Als eine Hand hochgeht, hinten in der Mitte, läuft jemand mit einem Funkmikro nach hinten. Es wird dem jungen Mann gereicht, der aufgestanden ist, um zu sprechen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, sagt er. Alles, was ich weiß, ist, dass ich den Sextrip und den Drogentrip und den ganzen Rest probiert habe, aber es war alles nichts. Aber diese Woche machte ich den Jesus-Trip. Oder ich sollte wahrscheinlich sagen, dass er mich gefunden hat. Und Mann, was für eine Liebe. Ich packe es gar nicht. Ich bin erst ein neuer Christ, aber Mann, das ist das wahre Ding. Eine Welle der Freude fegt durch den Versammlungssaal und jeder klatscht und lächelt, während der Leiter sagt, willkommen in der Familie. Wie war dein Name? Andere Hände winken um Aufmerksamkeit. Der Leiter zeigt auf eine wohlgekleidete, attraktive Frau in den mittleren 30ern. Ich wollte euch nur von der Versorgung des Herrn erzählen, sagte sie in das Mikro. Sie ist geschieden mit kleinen Kindern. Ihr Einkommen ist geschrumpft bis zu dem Punkt, dass sie nur 42 Cent für Essen hatte diese Woche. Aber sie wurde mit unerwartetem Essen versorgt. Die Familie hatte genug zu essen und sie will ihre Dankbarkeit mitteilen. Wieder eine Runde Applaus. Dann ein Mädchen mit sensiblem Gesicht und hüftenlangem Haar. Ich möchte einfach, dass die Familie mit mir betet. Mein Bruder haut sich das Hirn mit LSD voll und ich halte es nicht aus, zuzusehen, wie er sich zerstört. Aber wir können ihn nicht dazu bringen, aufzuhören. Phil, geh zu ihr und leite uns alle im Gebet für diese Not, bittet der Leiter. Du warst auch auf LSD, du weißt, wie es sich anfühlt. Ein langer, dünner Jugendlicher mit einem wilden Bart geht hinüber zu dem Mädchen und nimmt das Mikro. Vater, betet er, du weißt, wie Anne sich fühlt und du weißt, wie ihr Bruder sich fühlt. Zeig ihm den Ausweg durch Jesus und zeig ihm, dass du ihn liebst, so wie er ist. Er betet weiter mit einfacher Ernsthaftigkeit und die ganze Versammlung hört still zu mit gebeugten Köpfen. Dann steht ein gepflegter Student auf, seine Bibel in der Hand. Ich will nur etwas weiter erzählen, was der Herr mir diese Woche gezeigt hat. Für 5 Minuten spricht er über einen Vers im Johannesbrief und die Menge lacht mit Freude über seine praktische Anwendung. Andere Nöte werden mitgeteilt. Ein Jugendlicher bittet um Gebet, dass er in der Lage sein möge, ein billiges Auto zu kaufen, um nicht so abhängig zu sein vom Autostoppen, um zu seinen Uniklassen zu kommen. Als das Gebet beendet ist, steht hinten eine Hausfrau mittlerem Alter auf und sagt, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber gerade diese Woche hat der Herr mir ein Auto gegeben, das ich nicht brauche. Wenn Ernst es will, hier sind die Schlüssel. Sie hält einen Schlüsselbund hoch und die Menge applaudiert freudig, während der Junge hinläuft, um die Schlüssel abzuholen. Dann wird ein Opfer angekündigt, der Leiter erklärt, dass alle nach ihren Möglichkeiten geben dürfen. Aber wenn jemand ein aktuelles Bedürfnis hat, ist er eingeladen, sich von dem Opfer bis zu $10 rauszunehmen, je nach seinem Bedürfnis. Wenn er mehr als 10 braucht, ist er herzlich willkommen, am nächsten Morgen ins Gemeindebüro zu kommen und seine Notlage zu erklären. Dort würde mehr Geld zur Verfügung stehen. Während die Ordner die Opferbeutel durchgeben, singt ein junger Mann mit einer Gitarre ein Lied. Nach dem Lied ruft jemand eine Nummer des Gesangsbuches und alle stehen auf, um gemeinsam eine Hymne zu singen. Dann ist der Lehrer für den Abend dran. Danach zeigen einige auf mit Fragen, die der Lehrer kurz beantwortet oder an einen Ältesten oder Pastor weitergibt. Dann stehen die Leute auf für ein Abschlussgebet und ein Abschlusslied. Als das Treffen zu Ende ist, gehen wenige heim. Sie teilen sich spontan in Gruppen, einige beten, einige sprechen begeistert über die Bibelstelle. Manche singen leise mit einer Gitarre, andere sprechen einfach miteinander. Ich glaube, ein schöner Gottesdienst, der schön das Wirken des Heiligen Geistes beschreibt. Sehr einfach, gar nicht so super spektakulär, aber Gabe des Gebens wird da ausgeübt, zum Beispiel die Gabe des Lehrens, Gebet, Zeugnis geben, und oft wirken die geistlichen Gaben ja so ganz übernatürlich natürlich. Und ich wollte es auch vorlesen, so ein bisschen als Gegenpol, weil heute die sehr spektakulären Gaben dran sind, die wir uns ansehen wollen. Gott wirkt oft oder manchmal sehr spektakulär, aber oft wirkt er ganz spektakulär natürlich und im Kleinen. Und das ist genauso wunderbar. Es geht darum, den Leib aufzubauen und einander zu segnen und einfach einander zu dienen. Lass uns nochmal im 1. Korinther 12 lesen. Ich habe einen für dich da. Wir haben letztes Mal über Offenbarungsgaben gesprochen, Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit. Heute wollen wir Vers 9, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderkräfte, da machen wir einen Punkt, einem anderen aber Wunderkräfte. Diese drei Gaben wollen wir uns heute ansehen. Gehören zusammen eigentlich die Gabe des Glaubens, Gabe der Heilungen, Plural hier, und die Gaben der Wunderkräfte. Erst Gabe des Glaubens. Was ist Glauben? Wir haben eine Definition im Hebräerbrief, Kapitel 11. Könnt ihr vielleicht auch mal aufschlagen, Hebräerbrief. Lasst uns das gemeinsam lesen. Hebräer 11. Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung oder Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Neue Leben-Übersetzung übersetzt es so. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Also jemand, der glaubt, behandelt die Zukunft, als wäre sie gegenwärtig, so sicher. Und er sieht das Unsichtbare, als wäre es sichtbar. Für einen, der Glauben hat, ist die unsichtbare geistliche Welt genauso real wie die Materie, die materielle Welt. Das ist Glaube. Und dann haben wir im Kapitel 11 hier eine ganze Liste von Beispielen von diesen Glaubenszeugen, Glaubenshelden. In Hebräer 11 könnt ihr euch vielleicht daheim durchlesen. Ihr könnt eigentlich sagen, so Glaube ist unser geistlicher Sehsinn. Manchmal sagen die Leute, Glaube ist blind, aber das Gegenteil ist eigentlich wahr. Glaube sieht mehr als nur das Hier und Jetzt, als nur das Sichtbare. Und die Bibel sagt uns, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das steht auch hier im Vers 6 in Hebräer 11. Und Gott hat gesagt, im Vers, hat mir jetzt das Kapitel nicht dazu geschrieben, aber Gott hat gesagt, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Römerbrief steht das auf jeden Fall, aber auch noch an einer anderen Stelle. Wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Also Gott möchte, dass wir Glauben haben. Und ich meine, jeder Christ hat Glauben, hat ein bestimmtes Maß von Glauben. Das ist auch ein Vers, der über im Kontext von Geistesgaben spricht. Ja, jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott einem auch zuteilt. Es gibt ja verschiedene Arten von Glauben. Also eine ist so rein intellektueller Glaube. Ich glaube an ja, irgendein Faktum, aber rein intellektuell. Biblischer Glaube in dem Sinn, rettender Glaube ist mehr ein anvertrauender Glaube. Ne? Es langt nicht zu sagen, ich glaube, dass wer an Jesus glaubt, gerettet ist, sondern ich muss mich ihm persönlich anvertrauen. Und es gibt diesen rettenden Glauben, der Jesus vertraut für die Ewigkeit, dass er uns mit dem Vater versöhnt durch das, was er für uns getan hat. Und dann gibt es Glauben an die Fähigkeit Gottes. Zum Beispiel, ich glaube, dass Gott fähig ist, Wunder zu tun. Glauben wir alle, denke ich. Zumindest theoretisch. Oder wir glauben, dass Gott fähig ist, zu heilen. Und dann gibt es einen Glauben, und ich denke, da kommt oft dann auch hier diese Geistesgabe des Glaubens dazu, wo Gott den Glauben schenkt, situationsbedingt oft, dass Gott nicht nur fähig ist zu heilen, sondern dass Gott jetzt heilen wird, zum Beispiel. Oder dass Gott jetzt versorgen wird. Er gibt uns Glauben für Dinge, sage ich mal, die nicht unbedingt schwarz auf weiß jetzt in Gottes Wort stehen. Ich meine, da sind wir alle aufgerufen, Gottes Verheißungen zu glauben, die in Gottes Wort stehen. Dass Vertrauen auf Jesus uns retten wird, dass Gott uns versorgen wird, wenn wir sein Reich zuerst suchen, dass Gott für die, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken wird. Diese Dinge, die Gott uns in seinem Wort sagt, die sollen wir eigentlich alle glauben. Vertrauen auf Gottes Verheißungen. Dass es real ist, dass es echt ist, dass es sicher ist. Aber Gabe des Glaubens ist oft dann in Situationen hinein, was darüber hinausgeht, zum Beispiel in der Situation, okay, Gott wird jetzt eine Person heilen. Und ich habe da Glauben und ich habe vielleicht sogar den Glauben zu sagen, steh auf und geh umher. Würde ich persönlich mir jetzt nicht trauen, einfach herumzulaufen und zu sagen, okay, steh auf und geh umher zu jedem, der irgendein Leiden hat. Aber das ist eine Gabe, wo Gott oft gepaart mit dem Wort der Erkenntnis, wo Gott einfach Offenbarung schenkt oder Gewissheit schenkt und den Glauben schenkt, Gott will das jetzt tun, in diese Situation hinein. Also ein Glaube, der über das menschlich Unmögliche auch hinweg sieht. Das ist oft diese Gabe des Glaubens, ja, übernatürliche Gabe. Gott schenkt uns übernatürlichen Glauben für eine bestimmte Situation. Normalerweise. Wir glauben alle an einen Gott, der alle Begrenzungen übersteigt, alle menschlichen. Ich meine, für ihn ist es ja keine Begrenzung, für ihn macht es keinen Unterschied, weiß nicht, einen Schnupfen zu heilen oder ein Bein wachsen zu lassen. Das fehlt. Man hat durch ein Wort die ganze Schöpfung in Existenz gesprochen. Das, für ihn macht das echt keinen Unterschied. Aber wir machen in unserem Denken und oft eben auch in unserem Glauben einen Unterschied. Glauben so nach unserer eigenen Begrenztheit.
Wie differenzieren, sagen wir, wenn einer vom Schnupfen geheilt wird? Oder, ja, es gibt da schlimmere Dinge. Wenn einer das Bein gebrochen hat und es wird sofort heilt, oder irgendwie was Großartiges. Das Organ wird geheilt innerlich. Wir differenzieren da ja. Da brauchen wir ja mehr Glaube, wie so in unseren Vorstellungen. Ja. Wie wenn ein Schnupfen geheilt wird oder halt ja, ein Husten oder so.
Ja.
Das sind die Unterschiede. Und, ja.
Und auf der anderen Seite, na, geben wir Gott auch mehr Ehre, na, wenn er ein Bein wachsen lässt, als wenn er ein Schnupfen heilt. Ich meine, letztendlich ist beides ein Wunder, ja. Und wir könnten genauso ihn preisen für beides, aber wir machen diese Unterschiede. Ich glaube, für Gott ist alles gleich. Gott ist allmächtig. Er kann tun, was er tun will. Und wenn Gott heilen will, dann wird er heilen. Und im Normalfall, ich meine, es gibt Situationen, wo Gott übernatürlich wirkt und übernatürlich heilt, einfach weil er will. Aber ich würde sagen, im Normalfall ist es so, dass er Werkzeuge gebraucht, menschliche Werkzeuge. Und dass er eben eine Person, die offen ist, die im Gebet ist, ja, die an ihm dran ist, in dieser Beziehung dran ist, dass er eine Person für diese Situation den Glauben schenkt oder auch ja, diese Gabe der Wunderwirkungen oder der Heilungen für diese Situation schenkt. Also ich glaube wirklich, diese Gaben wirken sehr oft zusammen. Glaube, dass Gott es tun wird. Gott ist souverän. Ich glaube nicht, dass wir Gott zwingen können zu irgendwas. Reden wir später vielleicht noch ein bisschen mehr drüber. So Glaube an den Glauben. Mein Glaube dirigiert Gott und wenn ich nur genug Glauben habe, dann muss Gott alles das machen, was ich mir wünsche oder was ich will. Nee, Gott ist souverän. Und wenn Gott etwas nicht tun will, dann kannst du noch so viel Glauben haben, dann wird das alles nichts bringen. Aber auf der anderen Seite sehen wir schon, dass die Bibel auch sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Zum Beispiel, oder über die Heimatstadt von Jesus in Nazareth wird gesagt, sie ärgerten sich an ihm, sie nahmen Anstoß an ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Also Ausgewogenheit. Auf der einen Seite ist unser Glaube jetzt nicht das Mittel, was Gott zwingt, unseren Willen zu tun. Aber auf der anderen Seite wirkt Gott scheinbar auch in der Atmosphäre, wo Glauben ist. Am liebsten zumindest. Oder? Am meisten. Und es scheint so, dass er in Nazareth nicht so viel tun konnte, wie er eigentlich wollte, wegen dem Unglauben. In Matthäus 17 hat Jesus gesagt, Situation, ich glaube mit dem Dämonisierten, die Jünger konnten nichts tun und sie fragen ihn, warum konnten wir den nicht austreiben? Und Jesus sagt, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebt dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Und für Gott ist nichts unmöglich. Aber er möchte, dass wir glauben. Ich habe zu der Aussage von Jesus eine Geschichte gehört, und eine Geschichte angeblich, eine wahre Begebenheit von einer Gemeinde in Amerika, die ein neues Gemeindegebäude gebaut hatte, aber die Behörden haben denen dann nicht erlaubt, das in Betrieb zu nehmen oder zu nutzen, weil sie nicht genug Parkplätze hatten. Und das Problem war, dass hinter der Gemeinde so ein Hügel war, ein Berg, und das war für die finanziell völlig unmöglich, das Ding zu bewegen oder abtragen zu lassen oder was immer. sprengen zu lassen. Und da hat der Pastor gesagt, okay, für alle, die die Glauben haben dafür, lasst uns hier am nächsten Mittwoch uns treffen und lasst uns beten, dass Gott den Berg bewegt. Ich meine, er hat ja gesagt in seinem Wort, wenn der Glaube wie ein Senfkorn hat, dann könnt ihr zu dem Berg sprechen, hebt dich hinweg. Und sie haben sich getroffen und haben gebetet dafür. Und dann, ich glaube, am nächsten Morgen hat der Pastor einen Anruf bekommen von Telekom, irgendeine Firma, und die hatten in der Nähe auch ein Grundstück, das war so ein Sumpfgelände, und haben Material gebraucht, um ihr Loch da, ihren Sumpf trocken zu legen und aufzufüllen. Und die haben gesagt, wir haben so geologische Studien gemacht und euer Berg da hinter der Gemeinde, der hat genau die richtige Zusammensetzung von Material und so. Wäre das okay, dürfen wir euren Berg abtragen? Wir zahlen das alle, und die haben denen noch $5,000 dazu gezahlt dann dafür, dass sie das machen dürfen. Und Gott hat den Berg bewegt. Und sie konnten ihre Parkplätze bauen und ihr Gemeindehaus in Betrieb nehmen. Also Gott wirkt Wunder oft im Übernatürlichen, Natürlichen, sage ich mal. Beispiel, ich meine, in der Bibel haben wir ganz viele Beispiele. Erzähle erstmal eine Geschichte von Georg Müller, der war ja bekannt für seinen Glauben, und Glaubensheld. Hatte ein Waisenhaus mit über 2000 oder mehrere Waisenhäuser eigentlich, ich glaube 5, mit 2000 Kindern, die er allein durch Glauben versorgt hat. Eigentlich hat Gott vertraut, dass er sie versorgt. Und er hat sehr genau Tagebuch geführt darüber, also 1000 Seiten, glaube ich, was Gott alles getan hat. Und da berichtet er unter anderem, dass sie mal wirklich nichts mehr hatten. Aber er hat seinen Kindern gesagt, im Glauben den Tisch zu decken. Und sie haben sich alle hingesetzt und er hat gesagt, okay, lasst uns Gott dafür danken, dass er uns versorgen wird. Und sie haben Tischgebet gebetet und gedankt für das Essen, mit dem Gott sie versorgen wird. Und dann hat es an der Tür geklopft und ein Bäcker stand vor der Tür und er hat gesagt, Herr Müller, ich bin heute Nacht aufgewacht, Gott hat mich aufgeweckt und hat mir aufs Herz gelegt, ich soll backen für euch. Okay, hier, das Zeug. Und dann ist der weg, dann hat es wieder geklopft und der Milchmann stand vor der Tür und hat gesagt, hey, mein LKW, mit dem er hier die Milch abgeholt hat, der hatte eine Panne, und er sagt, das, die ganze Milch wird kaputt, könnt ihr irgendwas anfangen mit der? Und die hatten hier einen LKW voll Milch und Gott hat versorgt. Und er hat ganz, ganz viele solche Versorgungswunder.
Der ist der Gründer von SS-Kindertaufer.
Nee, das war der Hermann Gmeiner, das war ein Österreicher. Ich weiß nicht, wie gläubig. Der war in London, der war einer der frühen Brüder, Brüdergemeinden. Haben sich dann aber gespalten hier, oder der Darby, der leider, der ist dann in späteren Zeiten ein bisschen aggressiv geworden, sage ich mal. Exklusiv, ne? Da gab es dann die exklusiven Brüder und die weniger exklusiven. Der Müller war dann so einer, der von den sehr exklusiven exkommuniziert worden ist. Aber es ist eine andere Geschichte, ist nicht unser Thema heute.
Aber ich denke, das können nur wenige Menschen das aushalten.
Die Spannung
aushalten, weil Gott kommt dann in letzter Sekunde. Und ja, und das ist so, man lebt ja dann auch, wenn man nicht diese Gabe des Glaubens hat, in so einer Anspannung, weil irgendwie ist man ja verantwortlich für die Kinder jetzt. Und wenn jetzt, ja, da nichts kommt, dann ist es vorbei. Und dann, und das ist natürlich, das kann man einmal machen, aber wenn das immer wieder so ist, dann braucht man diese Gabe, dass er innerlich ruhig ist.
Wenn das mehrmals passiert,
dann ist diese innere Ruhe, dass Gott versorgt, also die Gabe des Glaubens, die musst du dann haben, weil sonst kannst du das nicht aushalten. Ja, die Spannung, immer verantwortlich zu sein für die Kinder jetzt, und jetzt ist nichts da. Also so stelle ich mir das vor.
Wie können wir unseren Glauben stärken?
Ausprobieren.
Ja. Genau, ausprobieren.
Das Wort Gottes, ne? Eins, ja. Glaube kommt vom Hören. Das Hören von der Predigt, des Wortes. Erfahrung, ne? Wenn man es einmal erfahrt, ist es nächstes Mal ein bisschen leichter zu vertrauen. Aber dann gibt es wirklich auch diese übernatürliche Gabe des Glaubens, wo Gott einfach für eine Situation den Glauben schenkt. Ich habe es schon erzählt, glaube ich, als ich hier nach Deutschland umgezogen bin und Gott gesagt hat, geh. Und ich wusste, ich hatte keine Ressourcen, keine Unterstützergemeinde, nichts im Hintergrund. Ich bin einfach gegangen, weil ich wollte einfach auch wissen, okay, Herr, bist es du? Und in der Situation hat Gott mir einfach den Glauben gegeben, so einen total verrückten Schritt, wo alle Familie und alle anderen gesagt haben, hey, du bist total verrückt, du machst dein Leben kaputt, du schmeißt dein Leben weg, so einen Schritt zu gehen. Und in der Situation hatte ich den Glauben. Ich denke, das war übernatürlich geschenkt. Später habe ich mir dann Sorgen gemacht über kleinere Dinge. Gott, wie wirst du mich versorgen und wie wird das alles klappen? Genau. Da hatte ich den Glauben dann nicht. Ich denke, kann man auch nicht produzieren in dem Sinn. Das ist manchmal wirklich eine Gnadengabe, wo Gott für eine besondere Aufgabe oder für ein besonderes Ding den Glauben schenkt, übernatürlich. Oft in Verbindung eben mit diesen anderen spektakuläreren Gaben, zum Beispiel Heilung. Das ist meistens gepaart mit einer Gabe des Glaubens, dass Gott jetzt die Person heilen wird, will und wird. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 14, lass uns mal schauen, Apostelgeschichte 14, ich habe nicht die ganze Stelle aufgeschrieben. Genau hier im Abvers 8, da kommt Paulus nach Lystra und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutter Leib an, der niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden und als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, stell dich gerade hin auf deine Füße, und er sprang auf und ging umher. Mehrere Gaben, die da zusammenkommen. Paulus hat offensichtlich ein Wort der Erkenntnis, hat Offenbarung, dass dieser Mann Glauben hatte, geheilt zu werden. Ich glaube, er hatte die Gabe des Glaubens. Wahrscheinlich hat Paulus das Evangelium verkündigt, hat von Jesus gesprochen, von Auferstehung, von Gottes Wirken, und Gott hat ihm den Glauben gegeben, geheilt zu werden. Der geheilt wurde, in dem Fall. Also Glaube zu beten manchmal auch und für Heilung und Heilung zuzusprechen. Apostelgeschichte 3 haben wir auch so eine Situation, wo dieser Lahme oder wieder ein Lahmer im Tempel in Jerusalem saß. Und wahrscheinlich sind die da jahrelang vorbeigegangen. An dem, der saß immer an der Pforte hier im Tempel und bat um Almosen. Wahrscheinlich ist Jesus an dem vorbeigegangen und er hat ihn nicht geheilt. Aber dann gab es eben diesen Zeitpunkt, wo Gott ganz konkret, wo sein Zeitpunkt war, und Petrus und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutter Leib an lahm war, wurde hergetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Also da lesen wir jetzt nichts, dass derjenige Selbstglauben hatte. Der wollte einfach Geld haben. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach sie uns an. Er gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareers, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark und er sprang auf, konnte gehen und ging umher und sprang herum und lobte Gott.
Das muss ja eigentlich immer dazukommen, weil wenn einer, der hat ja überhaupt das alles erschlafft, da ist ja gar nichts, keine Kraft da, der muss ja erst, der muss die Muskeln und die Knöchel und das muss ja alles erst, ja, das muss ja dazukommen.
Ja.
Er kann ja gar nicht, wenn einer auch im Rollstuhl sitzt, der kann ja normal nicht aufstehen. Das ist ja alles, ja, da ist ja nichts da. Mhm. Da muss, ja, das muss erst in einem Augenblick quasi dazukommen, dass das möglich ist, dass der aufsteht. Mhm. Weil sonst geht es ja gar nicht.
Also absolut übernatürlich.
Ja.
Und dann im Vers 12 sagt der Petrus, was seht ihr uns an, als hätten wir das bewirkt aus eigener Kraft oder weil wir so toll geistlich sind oder überfromm sind. Und sagt im Vers 16, durch den Glauben an seinen Namen, also an den Namen Jesu, den Gott aus den Toten auferweckt hat, hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Also der durch ihn bewirkte Glaube. Wahrscheinlich hatte der Petrus in dem Fall oder der Johannes den Glauben, dass Gott ihm vielleicht auch wieder eine Offenbarung geschenkt hat, okay, ich möchte diesen Mann heilen und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihn heil gemacht. Also eine Gabe. Wir können ans Alte Testament, gibt viele Beispiele, denkt an Elia, dieser ganze Wettstreit mit den Baalspriestern. Wer hatte Glauben, dass hier Feuer vom Himmel fallen würde und dass Gott ein Wunder tun würde? Gleich nachher hat er wenig Glauben gehabt und hat Schiss gehabt, ist vor der Isabel davon gelaufen, weil die Königin gesagt hat, wenn ich dich erwisch. Aber für die Situation hat Gott ihm Glauben geschenkt. Abgefahrene Geschichte, ne? Hier grabt ein Graben, leert Wasser über das Opfer und hat hier Riesenschritt im Glauben gemacht, was wäre passiert, wenn Gott es nicht getan hätte, dann wäre sein ganzer Dienst vorbei gewesen eigentlich als Prophet. Also er setzt hier seinen ganzen Ruf, auch Gottes Ehre eigentlich hier wirklich aufs Spiel. Aber er hat den Glauben in der Situation. Und ein paar Tage nachher hat er dann nicht. So wie ich den Glauben hatte, einen Glaubensschritt zu machen und dann ein Jahr später oder ein halbes Jahr später ist es nicht so da. Also der Herr stärkt uns manchmal, um Schritte im Glauben zu gehen oder ihm zu vertrauen in unmöglichen und schwierigen Situationen. Mehr als jetzt normaler Glaube, der natürlich auch wachsen soll und er wächst auch durch Erfahrung. Und an diesen Punkt zu kommen, wie der Georg Müller, ihm einfach zu vertrauen und seinen Verheißungen total zu vertrauen. Ich glaube, dass es auch situationsbedingt ist eben. Genauso wenig wie ich glaube, dass es den Heiler gibt, der immer heilen kann und jeden, den er will, glaube ich, ist auch mit dieser Gabe, dass Gott sie in bestimmten Situationen schenkt und wirkt ja oft sehr eng zusammen mit diesen anderen Gaben. Wie gesagt, es steht in der Bibel, nach der Maßgabe des Glaubens sollen wir diese Gaben ausüben. Also nicht jeder hat immer den gleichen Glauben. Aber auch nicht Glauben an Glauben. Ich glaube, der Kenneth Copeland hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Glaube an den Glauben. Das ist natürlich Quatsch. Es ist nicht der Glaube, der heilt, sondern es ist Gott, der heilt. Glaube ist einfach die offene Hand, um von Gott zu empfangen. Aber wenn Gott nicht heilen will, dann nützt auch die offene Hand nichts. Es gibt so diese Lehre, na, ihr kennt diese Prosperity, Glaubenslehrer, Glaubensheiler. Die sagen, wenn du nur genug Glauben hast, dann muss Gott alles tun, was du willst, im Prinzip positiv bekennen und im Namen Jesu verlange ich das und weil ich Glauben habe, muss er, ist eigentlich fast gotteslästerlich, es ist so eine Umkehrung, dass ich mich selbst zum Herrn mache und Gott wird so mein Diener, der springt, wie ich will. Ich glaube nicht, dass Gott uns das verheißen hat. Glaube ist nicht ein Weg, um Gott rumzukommandieren.
Also das wird ja wieder zu sehr personenbezogen und die Menschen meinen dann, ja, sie haben diese Gabe und diese Gabe wird glorifiziert. Eigentlich ist es ja der Heilige Geist und man ja, die Menschen sollen das ja irgendwie auch demütig sehen oder irgendwie, es bin ja nicht ich in dem Moment, weil ich kann es ja nicht aus meiner Kraft. Aber da ist es ein Stück weit so, als ob es der Mensch vollbringen könnte. Also dass jetzt sein Privileg ist, irgendwo das anzuwenden, und das ist falsch, weil das ist, da läuft ja auch was in die andere Richtung. Man ist ja nicht mehr, ja, der Geist Gottes ist es ja, der in einen wirken sollte. Und nicht jetzt, ja, die Person, die da jetzt austeilt.
Und in der Bibel sehen wir immer, dass sie Gott die Ehre gegeben haben. Ne? Wie gesagt, ja, haben wir gerade gelesen. Petrus sagt, was seht ihr uns an, als hätten wir hier Gott.
Ja, das genau.
Ja. Er hat ihm heil gemacht, nicht wir. Ist auch fast so ein esoterisches Verständnis. Deswegen hat er sein Buch genannt Glaube an Glauben. Ne? Wenn ich die richtige Formel verwende, so magisch fast, dann wird das und das passieren. Ist eigentlich eben genau diese, ja gut, angeblich, ich will es gar nicht Gabe nennen in dem Sinn, ja, aber losgelöst, aus der Beziehung herausgelöst. Es wird zu was Magischem. Und dann normalerweise sagen sie dann natürlich, wenn jemand nicht geheilt wird, dann bist du schuld, weil du hast nicht genug Glauben gehabt. Ne?
Ja.
Und das ist eigentlich geistlicher Missbrauch. Das ist Quatsch. Ne? Wir haben ja gerade die Beispiele gesehen. Manchmal war es gar nicht der Glaube von dem, der geheilt wurde. Manchmal war es der Glaube von dem, den Gott benutzt hat, um zu heilen. Oder denkt an die vier Männer, die ihren Freund durchs Dach zu Jesus runterlassen. Jesus sagt, es war der Glaube der Freunde. Nicht der von dem, der geheilt wurde. Also können sich genauso selber einen Vorwurf machen, warum sie nicht genug Glauben haben, wenn jemand nicht geheilt wird. Ich glaube, oft ist es auch Glaube, Gott trotzdem zu vertrauen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich mir es wünsche. Ich meine, manchmal denkt an Joni Erickson oder solche Leute, die gelähmt sind und auch um Heilung bitten und sie werden nicht geheilt. Braucht man vielleicht genauso großen Glauben oder vielleicht noch größeren Glauben, da Gott zu vertrauen in solchen Situationen und zu ruhen.
Und der Paulus, ne? Paulus hat doch auch gebetet. Sein Fall im Fleisch ist nicht weggegangen.
Ja, und Timotheus, trinkt ein bisschen Wein. Rücksicht auf deinen Magen. Denk sicher, er hat für ihn gebetet. Oder ich habe Aphroditus krank zurückgelassen. Gott heilt nicht immer jeden. Warum? Weiß ich nicht. Das müssen wir ihn fragen in der Ewigkeit. Ich meine, es stimmt schon. Ich sage immer, Gott heilt alle. Manche hier, den Rest in der Ewigkeit. Ich meine, wenn wir in seiner Ewigkeit, wenn wir bei ihm sind, dann werden wir alle völlig geheilt sein. Und manche heilt er hier, ne? Wie die Tanja. Frauen haben gebetet und Gott hat den Krebs weggenommen und geheilt. Ich meine, kommt vor, ich würde mir wünschen, dass ich es mehr erleben würde. Ich habe es ein paar Mal erlebt und auch miterlebt, wie Menschen geheilt wurden, aber ich würde mir wünschen, noch öfter. Können wir uns vielleicht noch unterhalten, warum es manchmal, woran das liegen könnte. Wichtiger Punkt ist, dass es nicht Glaube an Glaube ist, sondern Gott ist Beziehung, wenn Gott dein Wille geschehe. Und ich will dir vertrauen. Und klar, Gott wirkt gerne in dieser Atmosphäre des Glaubens, aber wir können Gott zu nichts zwingen. Genauso Quatsch ist es, wenn Leute sagen, ja, ich nehme sie im Glauben an, ich wurde geheilt, obwohl die Symptome noch da sind. Ich habe noch Schmerzen und es ist alles wie vorher, aber im Namen Jesu, Gott hat mich geheilt. Ich meine, das ist Quatsch. Wenn Gott mich heilt, dann bin ich geheilt, Punkt. Wenn die Symptome noch da sind, dann bin ich nicht geheilt. Das ist auch so dieses Esoterische, dieses positive Bekennen. Ich habe mal erlebt, da war ich in Karlsruhe eine Gemeinde besuchen mit jemandem und ich möchte nicht sagen, wo wir waren, aber wir sind da reingegangen und ein Ältester von der Gemeinde hat gesagt, Nas, du, wie geht's dir denn? Und er hat gesagt, ah, oh, hier mein Kreuz oder Bandscheibe, was immer. Er hat dann gesagt, hey, sag das nicht, das ist ein negatives Bekenntnis, sag, preis dem Herrn, ja, mir geht's gut, ich bin gesund, ich bin geheilt. Und Ich habe mir gedacht, was für ein Blödsinn, ja. Ich meine, wenn Gott heilt, dann tut ihm sein Kreuz nicht mehr weh. Und ich habe dann wohl sehr skeptisch geschaut, dann hat er mich so gefragt, und glaubst du das nicht? Und ich habe gesagt, nein, ich glaube. Ich habe gesagt, ich glaube das nicht, ich weiß nicht, wo du das her hast. Ja. Also das ist auch Quatsch. Ne?
Man bringt ja die Menschen da in so einen Zwang, so einen Druck oder so eine Druck. Situation. Ja, das ist ja irgendwie, das hält sich ja gar nicht aus. Ja. Und das ist auch manchmal dann, ja, dass dann vielleicht jemand sagt, ja, nur um das rauszunehmen, ja, mir geht es wieder gut, und vielleicht stimmt es gar nicht.
Ja, genau.
Ja, irgendwie, nur, ja, dass der Druck weggeht, gehen. Weil jeder versucht dann da mit aller Gewalt. Das ist,
ja. Was?
Ja, ja. Oder, ja klar, Quatsch ist auch, wenn dann halt jemand mit Stöckel schon vorgeht und lässt den Rücken beten. Das ist, oder irgendwie so diese Dinge.
Das ist ja, natürlich auch, haben wir auch schon erlebt.
Das haben wir auch schon erlebt. Ja,
ah, ja.
Ja, ist schon komisch.
Wenn man mit so
Absätzen läuft. Schon, da, schon.
Ich meine, ja.
Es gibt viel Missbrauch und ich meine, Gott ist oft gnädig und benutzt auch sehr unvollkommene Gefäße, um andere zu heilen. Also ich habe auch schon erlebt, wirklich von so, einmal bei so einem Treffen von Typen mit einem Heilungsdienst und meiner Meinung nach die Gabe völlig falsch ausgeübt. Irgendwo Treffen im Luxushotel mit einem ausgewählten Zirkel und dann natürlich Kollekte und alles, was dazugehört. Ich meine, wenn Gott dir die Gabe gibt, für Kranke zu beten und die werden geheilt, dann geh ins Krankenhaus. Ja, dann versteck dich nicht irgendwo im Luxushotel mit ein paar Auserwählten. Dann geh dorthin, wo die Kranken sind und bet für sie.
Aber Glaube.
Aber ich habe auch gesehen, dass Gott geheilt hat. Nicht alle, aber manche wurden geheilt. Selbst durch den, wo ich sagen würde, das hat jetzt nicht unbedingt Gott Ehre gebracht, wie er das gemacht hat hier. Da war es sehr menschlich, der Mensch im Mittelpunkt.
Auch unterscheiden. Es gibt ja auch Kräfte, die ja auch noch da sind.
Andere.
Man weiß es ja nicht so genau. Ja. Das ist ganz schwierig.
Der tarnt sich auch manchmal als Engel des Lichts.
Ja, ja.
Ne? Also was wichtig ist, dass wir nicht auf die Gabe ausgerichtet sein wollen, sondern auf den Geber. Jesus zentriert in Verbindung mit ihm. Und in Galater 5, Vers 6 heißt es geht um Glauben, der durch die Liebe wirkt. Könnt auch an 1. Korinther 13 denken. Wenn ich einen Glauben hatte, die Berge zu versetzen, aber ich habe keine Liebe, dann ist es alles nichts. Und in dem Kontext müssen wir das Ganze einordnen. Hat jemand von euch schon erlebt was zu diesem Thema? Gabe des Glaubens? Wo Gott euch das mal geschenkt hat? Ich glaube, ich habe es einmal, wirklich dieses eine Mal, wo ich wirklich sagen kann, ich glaube, da, das war wirklich eine Gabe des Glaubens, wo ich wirklich so ohne Zweifel wusste, das will Gott jetzt. Und das.
Einmal an mir, wo gebetet worden ist, weil ich Probleme hatte, ein Bein war kürzer, dann habe ich mich auch so auf den Stuhl gesetzt und jetzt habe ich das erste Mal erlebt, dass die gebetet haben. Ich habe gesehen, dass das, ich habe gar nichts gemacht, aber dass es länger geworden ist und gleich lang wie das andere. Ne? Es war bestimmt, ich weiß nicht, 2 Zentimeter, aber ich habe wirklich gesehen, wie es wächst. Und dann, weiß nicht, eine Woche später, kam eine Bekannte zu mir und die hatte das gleiche Problem wie ich. Und ich habe dann gedacht, das gleiche Gott. Und hab wirklich, ich hatte in dem Moment so einen Glauben, ich habe gewusst, wenn ich das jetzt bete, dass es passiert. Das habe ich nie mehr gehabt. Aber ich habe gesagt, setz dich mal dahin. Also ich meine, was soll ich falsch sein, wenn ich jetzt das bete und blamier ich mich jetzt? Es geht doch gar nicht um blamieren oder um irgendwas, ne? Und ich habe das einfach mit so einer Vollmacht Autorität, das habe ich nie mehr gemacht, aber ich habe gesehen, dass es gewachsen ist, es ist abgewachsen. Ich habe das wirklich gespürt, ich habe, ne? Aber ich habe jetzt nicht rumgelaufen, gesagt, so, jetzt, wer hat ein kürzeres Bein, das gemacht. Ja. Das hat sich so ergeben.
Also da habe ich auch mal miterlebt, wie so ein Bein gewachsen ist.
Ja,
also ich war dabei, da war nicht ich.
Ja.
Also die Heilungen, die ich erlebt habe, die waren meistens trotz meinem kleinen Glauben, sage ich. Wo ich sagen kann, okay, wir haben gebetet, aber wo mir so diese hundertprozentige Überzeugung, dass Gott das jetzt tun wird, gefehlt hat und er hat trotzdem geheilt. Das habe ich auch so zweimal vielleicht erlebt in meinem Leben.
Sahen.
Ja, viele Kleinigkeiten. Ja, das war schon
wo ich den Schlüssel fand im Schnee.
Ja, das war Wahnsinn, ja. Das war aber Skifahren und hat den Schlüssel verloren, bei Langlauf.
Den Langlauf gemacht.
Dann war es schon fast Nacht,
Österreich.
Ja.
Und da war es schon so dämmerig und der Schlüssel war weg. Ja, und
verloren hast du.
Ja, ich habe den irgendwie verloren, den Autoschlüssel, gell?
Der Autoschlüssel?
Ja.
Der ist irgendwie aus der Jacke rausgefallen und da, wo er Langlauf gemacht hat.
Ja,
aber das war so dämmerig oder nicht?
2-3 Kilometer Runde.
Ja, genau.
Ja, und dann war das nicht da.
Das war wohl da. Ja, wir haben uns gar nicht groß einsetzt. Wir haben gar nicht gebetet.
Nein, ich hab einfach so das, wir sind ohne den Schlüssel, was mache ich?
Ja,
irgendwie.
Dann kommst du nicht weg.
So, dass in der Situation dann Gott mir das dann geschenkt hat, oder den Schlüssel. Ich weiß gar nicht, wo, ich habe den dann irgendwo wieder gefunden. Das gibt es gar nicht.
Ganz immer tiefe Loch drin, im Schnee.
Der war nicht sichtbar.
Das war schon dämmerig.
Das war schon ganz spät nachmittags, ja.
Das war aber echt ein Wunder, ja.
Das war
aber vor was wir gebetet haben, das war damals das Auto. Wir hatten wir hatten ja noch, wie man es für das Kind gekriegt hat, das kann ich bloß 3 auf der Rücksitzbank. Ja, was machst du jetzt mit dem Vierten? Ja, du musst ja alle anschnallen. Und da hat man Sonderanfertigung gekauft von Audi, die haben eine Rücksitzbank, die wo nach hinten geht.
Den A6 Avant vor 1986, also in die 80er Jahre.
Ja, genau. Und in dem Auto, also da saß dann immer ein Kind, meistens der Sohn, weil wir hatten 3 Mädchen, ein Junge und der Sohn saß dann
immer hinten. Alleine hinter sitzen.
Und hat hinten rausgeguckt, also umgekehrt. Das war so eine Anfertigung. Hat 1000 Mark damals kostet nur die Bank extra, wenn wir das neu bestellt haben. Und dann nach Jahren hat die Bank einen Unfall gehabt, ist mir in dem hinten draufgefahren, dann war das Auto kaputt. Und dann hat es nur noch in Leidenheim zum Lick gebracht und wir haben dann gebetet, wir waren schon gläubig dann, also haben dann gebetet und eins gemacht und eine halbe Stunde später ruft vom Autohaus jemand an und sagt, halten Sie sich fest, sagt er. Wir haben genau, das kaputte Auto wird dahin gebracht, ja. Und dann hat er gesagt, halten Sie sich fest, wir haben genau dasselbe Auto gerade reinbekommen, wie Sie hatten. Es war auch genauso ein Avant und er hatte eine Kinderrücksitzbank gehabt und das gibt es ja, man braucht ja auch ganz selten. Es war zwar dann nicht mehr so gut erhalten wie unseres.
Ja, wir. Ja, aber.
Wir waren ganz ehrlich, gar nicht klug, wir sind da runter, haben das Auto geholt. Ja, und da war die Kupplung war ein bisschen kaputt.
Ja, man hat
ein paar Sachen.
Also, ich passe immer so auf die Sachen, wo ich bin es gar nicht gewohnt, dass dann vielleicht ich sowas antreffe. Aber es war halt dann so, wir hatten es dann schon in. Aber es. Die,
aber es war
der Sitz war da.
Es war Kinderrücksitzbank drin,
das
genau
wie
unsere
so
kaputten.
Und das ist
genau dasselbe Auto, das war wirklich nicht. Das war was, nee.
Ja.
Stimmt nicht. Ja.
So, Gabe des Glaubens.
Ich habe das einmal mal erlebt, oder also das, was mir jetzt mal so einfällt, war auch in Österreich, war ich im Skiurlaub, Hauptsaison. Meine Jugendherberge, oder meine Herberge, die macht um 8 Uhr dicht. Und ich bin dann auch so raus samstags abends, denke ich, ach du Scheiße, ich bin doch draußen und gab keine Möglichkeit mehr, da irgendwie reinzukommen. Und ich habe dann schon so, ich habe schon irgendwie, da wusste ich schon, da geht was, da geht jetzt irgendwie was, das hatte ich da so. Ich habe dann noch, trotzdem habe ich noch gebetet, das war aber eigentlich auch nur so, noch so, ja,
so
zusätzlich mehr so, aber ich wusste, da passiert jetzt, da, Gott macht da was. Hatte auch so einen richtigen totalen Frieden, wollte eigentlich ursprünglich in eine Disco gehen, bin dann so die nächsten Dörfer so durchgefahren im Auto und da sehe ich dann irgendwo so 3 Jugendliche, Fenster runter, ja, wisst ihr, wo es eine Disco gibt oder wo man tanzen kann? Und die dann, hast du schon eine Übernachtungsmöglichkeit? Ich habe euch doch gefragt nach einer Disco oder wo man tanzen kann. Das haben wir gehört. Hast du schon eine Übernachtungsmöglichkeit? Ich dachte, nö. Ja, dann sind die eingestiegen und haben mir dann eine gesucht, dann bei ihren Kumpels dann. Und dann, wie wir die hatten, dann, so, jetzt gehen wir gemeinsam in die Disco. Also, Das, da war sonst also nirgends irgendwie was, wo also die haben richtig gesucht, dass noch was frei war, weil es war alles ausverkauft und Skiurlaub, also Auto überlachten
waren. Das war auch. Oh, das ist so spät ankommen. Ja, und dann habe ich noch.
5 vor 4 bis noch.
Ja, ja, das.
Fremdverkehrsanlagen. Genau, ja, sie hatten ein ganzes Dorf, ein Zimmer.
Und da war noch eins frei. Ich habe mir vorgekommen wie der Josef.
Ja, so, weil das hat ganz am Schluss gebrochen. Ich habe das Auto. Und der hatte was zu für die eine Nacht. Wir hatten nicht gebucht, glaube, das ist schon lange her. Ja. Also, wir haben schon wirklich schon viele Dinge erlebt.
Versorgungswunder.
Ja, wenn irgendwie abends spät kommt, dann ist es zu. Dann
ja, das war 5 vor 4 und 4 macht es am Samstag zu. Das ist unwahrscheinlich.
Okay, nächste Gabe ist Heilungen, Plural. Steht das? Ich denke, das ist wichtig. Also es gibt nicht eine, deswegen sage ich, ich glaube nicht, dass es den Heiler gibt oder so. Es gibt verschiedene Gaben der Heilungen, Plural. Das heißt, Gott heilt unterschiedliche Krankheiten. Ich weiß nicht genau, was das heißt, dass vielleicht einer eine bestimmte Gabe hat, bestimmte Krankheiten zu heilen, oder vielleicht ist jede einzelne Heilungsgabe für jedes einzelne eine Heilung, eine eigene Gabe. Es gibt auch unterschiedliche Ursachen, ne? für Krankheit jetzt, dämonische, natürliche Ursachen. Und Gott heilt auch auf ganz unterschiedliche Arten. Haben wir letztes Mal, glaube ich, schon ein bisschen drüber gesprochen, oder? Wie Jesus die Blinden heilt, manchmal durch ein Wort, manchmal dadurch, dass er einen Teig macht und aufs Auge schmiert. Einmal hat er nur halb gesehen und dann musste Jesus nochmal, also eine, sagen wir mal, halbe Heilung oder nur teilweise Heilung, und dann hat Jesus nochmal für ihn gebetet und ihm die Hände aufgelegt, dann war er völlig geheilt.
Weißt du, wo das steht?
Müsste ich jetzt auch.
In den Evangelien.
Aber es gibt den einen, der gesagt hat, ich sehe die Menschen wie Bäume herumwandeln.
Ja,
aber da müsste ich jetzt auch in die Konkordanz gucken, wo es jetzt genau steht. Auf jeden Fall, Gott heilt. Nicht alle, wie wir schon gesagt haben, wenn wir an die Mitarbeiter von Paulus denken. Gott kann heilen. Die Frage ist, was machen wir? Wenn wir für Leute beten, wie soll man damit umgehen? Mit unserem Glauben, dass Gott heilt? Auf der anderen Seite wissen wir, er hat nicht alle geheilt. Was soll man machen damit? Ich denke, auf jeden Fall beten, oder?
Ich denke, wir haben den Auftrag, aus Markus 16, wenn jemand krank ist, soll man dafür beten. Mhm. Das Ergebnis, oder die Verantwortung, das liegt nicht bei mir was, also ich übergebe es ja in Gottes Hand. Im Grunde, ich bin ja nicht verantwortlich, wenn jetzt da nichts passiert. Aber wir sollten das ja tun, gehorsam, wir sollen ja beten für die Person jetzt, wenn jemand krank ist.
Also ich würde auch sagen, so lange beten, bis der entweder geheilt ist oder stirbt oder Gott Frieden schenkt, dass er sich momentan durch die Krankheit oder durch das Nicht-Geheilt-Sein verherrlichen will. Aber mit Erwartung, und also mich persönlich fordert es heraus. Ich habe mir überlegt, okay, klar, ich habe schon selten erlebt, dass Menschen geheilt wurden. Ich habe das erlebt, aber ich habe auch schon für viel mehr gebetet und da ist nichts passiert. Ich lese euch ein Zitat vor von Sam Storms, was ich gelesen habe. Viele in der Gemeinde heute sagen, dass sie daran glauben, dass Gott noch immer heilt, aber sie leben wie Deisten, also mit dem weichen D. Wisst ihr, was Deisten sind? Deismus ist im Prinzip der Glaube, dass Gott alles irgendwie geschaffen hat, aber dass er sich so zurückgezogen hat von der Schöpfung. Er greift nicht aktiv ein in das Geschaffene. Also wir Menschen, die zwar sagen, wir glauben, dass Gott immer noch heilt, aber wir leben wie Deisten, die kaum Hände auf Kranke legen und für sie beten mit irgendeinem Sinn von Erwartung. Und das hat mich eigentlich herausgefordert, dass wir eigentlich Eigentlich sollte man für jeden beten, der krank ist, und mit Erwartung beten. Warum mit Erwartung beten? Weil Gott ist derselbe Gott wie vor 2000 Jahren. Und er liebt die Menschen noch genauso wie die Menschen, die zu Jesus gekommen sind. Und er ist genauso barmherzig. Er schreibt da weiter: Menschen beten mit Erwartung, wenn sie demütig einen barmherzigen Gott für etwas bitten, das sie nicht verdienen, aber das er gerne gibt. Erwartungsvolles Gebet kommt von der Erkenntnis, dass Jesus Menschen heilte, weil er sie liebt und Barmherzigkeit für sie hatte. Nirgendwo in der Schrift wird gesagt, dass sich Gottes Herz geändert hat. Gott ist heute noch barmherzig und er liebt die Menschen genauso. Und deswegen will er heute auch noch heilen, und er tut es ja auch. Wer möchte da was erzählen? Wer hat schon erlebt, wie Gott, Marianne hatte schon erzählt, hat noch, wer erlebt Heilung?
Also, wie ich da im Pflegehotel war, da waren halt auch viele, mehrere Behinderte da, die, mit denen wir dann halt zusammen gebetet haben. Und da war dann halt während der Gebetszeit, hat einer dann gemeint, plötzlich so seine Hand halt locker geworden, war halt total steif gewesen schon jahrelang. Und eine andere von uns, die hat dann auch während dem Gottesdienst, also da ging es so drum, Adam und Gott berühren sich, so dieses Bild, und sie hat dann gemeint, dann mitten im Gottesdienst, oh, Jesus, berühre mich auch mal. Und deren Schulter war seit 2 Jahren auch wie fest zementiert, und sie macht dann so, oh, Mensch, ja, und plötzlich, oh, du kannst dich plötzlich so bewegen, dann so, was 2 Jahre vorher überhaupt nicht möglich war.
Gott heilt, und mich hat es wieder ermutigt, jetzt hier wieder drüber nachzudenken, das aggressiver anzugehen, mit mehr Zuversicht. Weil Jesus ist dasselbe. Und okay, wenn er nicht heilt, dann er ist der Heiler, nicht ich, aber wir sind aufgerufen, seine Werkzeuge zu sein und zu beten und verfügbar zu sein, und warum nicht?
Ich schätze da jetzt auch irgendwie so ein bisschen so auf dem Herz dafür zu beten, jetzt kann. Was dachte?
Ja, oder beten wir nachher zum Abschluss? Ist das okay?
Ja.
Ist mal das? Wir haben auch noch ein paar Minuten hier. Das letzte ist Wunderkräfte. Das können wir auch schnell machen. Ist hier wieder im Plural. Und können wir Wunderkräfte beschreiben? Also Gott schenkt eine Fähigkeit, auch wieder situationsbedingt. Ich glaube nicht, dass es Wunderwirker gibt. Oder die Gabe, dass einer das immer machen kann, wann er will oder so. Aber manchmal schenkt Gott die Gabe, Dinge zu tun, die normalerweise nicht möglich sind. Für uns zumindest.
Das ist eine kurze Definition.
Ja.
Die Gabe der Wunderwirkungen durch die Kraft des Heiligen Geistes ist ein übernatürliches Eingreifen in den natürlichen Lauf der Natur. Elisa teilte so den Jordan, Mose das Rote Meer. Das Wort Wunderwirkungen bedeutet im Griechischen Explosionen der Allmacht Gottes. Habe ich mal da irgendwo ja, so rausgelesen über die Wunderwirkungen.
Okay, ja, das Wort Dynamis, ja,
ja, ist ja,
das
ja drin. Das ja, wirklich, das ist wirklich das Übernatürlichste so von dem Ganzen, das ist die Kraft Gottes.
Aus unserer Sicht aber wieder, ne? Weil für Gott ist es natürlich.
Ja,
manchmal können wir so in dieses Denken reinkommen, dass, ja, dass Gott irgendwie fern ist, ne? Dass er, weiß ich nicht, einmal mehr gegenwärtig ist oder einmal weniger gegenwärtig ist. Ne? Wenn Gott sowas total Abgefahrenes, Übernatürliches tut, dann ist er da, und sonst ist er nicht so da. Ich denke, das ist so ein bisschen eine Gefahr. Ja, von unserem Standpunkt aus können wir sagen, Wunderwerk ist, wenn die Naturgesetze in dem Sinn vielleicht aufgehoben sind ein Stück weit. Aber aus Gottes Sicht, ich meine, er hat die Naturgesetze geschaffen, für ihn ist das ganz normal. Vielleicht könnte man sagen, ich habe mir da auch irgendwo ein Zitat aufgeschrieben zum dem Thema. Genau, Wayne Grudem, der hat so ein systematische Theologie auch geschrieben. Und er schreibt, ein Wunder ist eine weniger häufig vorkommende Art von Gottes Wirken, in welcher er Menschen zum Staunen bringt und sich selbst bezeugt. Also er hat versucht, diese Falle zu umgehen und zu sagen, okay, da ist irgendwie ein abwesender Gott und dann ist er gegenwärtig, sondern nee, eine weniger häufig vorkommende Art von Gottes Wirken, die uns überrascht. Er wirkt auf ungewöhnliche Art und Weise. Und ja, die Jünger haben auch dafür gebetet, eigentlich. Apostelgeschichte 4, Vers 29, wer mitlesen will. Nachdem Petrus und Johannes, glaube ich, auch freigelassen wurden vom Gefängnis, kamen sie zur Gemeinde und dann haben die gebetet und gebetet. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und hat mich auch an Matthäus 16 erinnert, oder Markus 16, weiß ich jetzt gar nicht, als Jesus im Prinzip der Missionsbefehl, wo er gesagt hat, geht und predigt das Evangelium und dann die Zeichen werden denen folgen, die das tun. Also ich glaube, dass eben gerade diese Wunderwirkungen für den Kontext gegeben sind eigentlich, um die Predigt zu bezeugen. Letztendlich das Ziel ist, um Leute auf Jesus hin zu weisen. Irgendjemand hat mal gesagt, ein solches Zeichen bewirkt mehr als 50 Jahre unserer Organisation, wo wir versuchen, aus eigener Kraft was zu geschaffen, wenn Gott was Übernatürliches tut. Haben wir gedacht, vielleicht ist auch das ein Grund, warum wir nicht mehr solche Dinge erleben. Der Kontext ist eigentlich Evangelisation, die Predigt von Gottes Wort. Anderes Ding, was mal gekommen ist, ist, ja, einerseits war Jesus natürlich einzigartig und die Apostel waren auch einzigartig. Das war auch eine einzigartige Zeit damals. Vielleicht auch Kleingläubigkeit. Aber das ist auch wieder eine Gabe, dass Gott uns Glauben schenkt für solche Dinge. Ich glaube, da brauchen wir wirklich diese Gabe des Glaubens. Aber wir können drum beten. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gebetet habe. Herr, bezeuge hier dein Wort durch Zeichen und Wunder und Heilungen. Die Apostel haben das gebetet. Und die waren wahrscheinlich die vollmächtigsten Prediger, die es je gegeben hat. Vielleicht diese Selbstgenügsamkeit auch. Manchmal, dass wir einfach weniger bedürftig sind. Wir sagen, okay, wenn mir irgendwas weh tut, gehe ich zum Arzt und... Und das ist auch kein Widerspruch. Gott heilt auch durch Ärzte. Das ist auch seine Gabe und sein Geschenk. Aber wir hören das Zeugnisse von Missionaren oder jetzt in dritte Weltländer, die diesen Luxus nicht haben wie wir. Von denen hört man eigentlich viel häufiger, dass solche Dinge auch vorkommen.
Auch bei Summer to Go, da passieren auch schon manche Sachen.
Ich glaube, wir können uns auch fragen, wie viel würde passieren oder nicht passieren, wenn Gott nicht übernatürlich eingreift? Würden die Dinge, sagen wir, in unserer Gemeinde oder in unserem Leben einfach so weiterlaufen wie bisher, weil wir eh alles in unserem Maß gemanagt haben, mit unseren Ressourcen, mit unseren Fähigkeiten? Oder so wie du gesagt hast, Mann, wenn ich blamier mich total, wenn Gott jetzt nichts tut, ja, dann okay, blamier ich mich. Oder als Paulus gesagt hat, okay, steh auf im Namen Jesu, wenn er nicht aufgestanden wäre. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, wie viel wagen wir im Namen Jesu. Natürlich immer, wenn er uns führt, aber sind wir bereit, Glaubensschritte zu gehen auch, wo wir wirklich seine Wunder brauchen. Ich habe so den Eindruck, wir sind da eher als Deutsche eher übervorsichtig veranlagt. Da merkt man auch so in unserem Mitarbeitertreffen oder so, wenn wir reden über, mach mal Schritte und ach, haben wir das, was es braucht, und wir leben es eigentlich sehr so in unseren natürlichen Möglichkeiten. Ich dachte, vielleicht würden wir auch mehr von diesen Dingen erleben, wenn Klar, immer wenn Gott führt. Wenn Gott nicht führt und wir machen Schritte, dann ist es Gott versuchen eigentlich. Aber wenn Gott Führung schenkt, auch mal wirklich Schritte im Glauben zu wagen und dann zu erleben, wie er wirkt. Und das, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wirklich Wunder in dem Sinn viel erlebt habe, so im Kleinen. Bei Praiseland, dass wir gebetet haben und überall war Gewitter rundherum, aber ja, über dem Camp war, war klarer Himmel oder Versorgungswunder habe ich viele erlebt. Besonders am Anfang meiner Zeit hier, wo ich wirklich mit Dix hierher kam und Gott hat wirklich versorgt. Fahrrad gebetet, jemand hat mir ein Fahrrad geschenkt. So, solche ganz, ganz praktische Dinge, wie Gott versorgt hat. Hat wer von euch so Wunder erlebt, so Wunderkräfte, Wunder? Ich meine, ich habe gelesen davon, ja, von verfolgten Christen, die mit dem Gewehr hier angehalten und die haben gebetet und die Gewehrläufe haben zu glühen begonnen und solche Dinge.
Man ist auch manchmal so geneigt, wenn man so Sachen liest, dann denkt man, das geschieht so oft in deren Leben. Das ist aber dann nur ein, zweimal im ganzen Leben passiert. Und denkt man, das ist so alltäglich, jede Woche mal.
Also wir wissen auch nicht, wie oft das in der Apostelgeschichte passiert ist. Ne? Das ist ja ein sehr kondensierter Bericht. Das sind ja 30 Jahre oder so. Also wenn man es, glaube ich, nachrechnet, war es ungefähr so ein Wunder pro Jahr, was berichtet wird. Ich meine, auf der anderen Seite, ihr sagt, Johannes, Jesus hat so viel mehr Dinge getan, die nicht aufgeschrieben sind. Also wir wissen nicht, wie häufig das war. Aber ich glaube, wir sollten auch diese, sag ich mal, gewöhnlicheren, uns kommt es wieder gewöhnlicher vor, aber ich meine, wenn Gott das Wetter lenkt oder ich bete für was und Gott spricht zu dem anderen, mich zu versorgen, mir was zu geben, dann ist es genauso ein Wunder eigentlich und Gottes übernatürliches Werden. Und wir sehen beides in der Bibel. Ich meine, wir haben so ganz abgefahrene Dinge wie Petrus und Jesus gehen auf dem See oder Elia ruft Feuer vom Himmel oder Jesus vermehrt die Brote und die Fische oder Wasser wird zu Wein. Wo wir sagen, das ist total abgefahren übernatürlich. Aber auf der anderen Seite haben wir auch natürlich übernatürliche Dinge wie Jona fällt ins Wasser und der Fisch ist da und bringt ihn dorthin, wo er hin soll. Oder das Volk Israel murrt und Gott sagt, ich werde euch versorgen mit Fleisch und der Wind treibt die Wachteln vom Meer her. Das ist genauso ein Wunder. Oder Wind spaltet das Meer. Solche Dinge. Also für Gott ist beides natürlich, mit dem Übernatürlichen und dem Natürlichen zu wirken. Also in dem Sinn. Ja. Ich habe noch eine Stelle hier zu dem Thema. In der Apostelgeschichte 25, Vers 8 sagt der Paulus zum König Agrippa: Warum wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote auferweckt? Wir halten oft Dinge für unglaublich, für Gott ist es kein Problem. Warum sehen wir die Dinge so selten? Ja, manchmal Skeptizismus vielleicht auch, Unglaube. Wir sind sehr naturalistisch gepolt auch, erwarten solche Dinge vielleicht auch gar nicht. Mich fordert es wieder heraus, das Nachdenken darüber mehr offen zu sein. Das einfach mal wieder in mein Denken einzubeziehen, dass Gott doch völlig übernatürliche Dinge tun kann, die völlig unmöglich wären für uns. Und
dass er uns warum nicht? Auch die Augen öffnet, die Augen des Herzens.
Ich glaube, Stolz kann auch ein Problem sein, natürlich. Also vielleicht lässt Gott auch deswegen dazu oder nur selten. Ich weiß nicht, wenn ich ständig Wunder erleben würde, ob ich zu stolz wäre. Ich meine, wenn hier ein Blinder von Geburt an blind und ich bete für den und das Erste, was der sieht, ist mich, ja, dann ist schon die Tendenz da, so, ja, das stimmt, du bist mein Held. Und wie bei Paulus auch, die haben, oh, so ein bisschen Gott, ja, so in die Richtung. Und dann mussten die immer sagen, nee, nicht wir, sondern Jesus. Und wir sehen das aber auch Leute, die wirklich so begabt sind, dass sie oft auch fallen, gerade wegen dieser Gabe, weil sie nicht umgehen können mit der Aufmerksamkeit, die ihnen das bringt. Und diese, also sehr gefährliche Gabe eigentlich für uns. Es braucht einen sehr reifen Christen, der demütig bleiben kann, trotz allem, dass es uns nicht kaputt macht. Jakobus 4, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Jesus und alle Wunder, die wir in der Bibel sehen, die haben immer den Vater verherrlicht und Jesus die Ehre gegeben. Gut, ich glaube, das ist so alles, was ich mir da so zusammengeschrieben habe, was mir... Habt ihr noch was am Herzen? Oder?
Ich denke, dass jeder von uns doch schon so viele Wunder mit Gott erlebt hat, seit er Christus war, wenn man die Welt mit anderen Augen anguckt. Und das, was schon wieder so leider, Gottes muss ich sagen, wieder vergisst, was es alles war. Ich meine, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, aber auch nicht alles und nicht so kontinuierlich, weil das ist unglaublich, auch jede Bekehrung oder so. Man
mit dabei, das ist das größte Wunder, ne?
Und wenn dann die Menschen bei Jesus bleiben, wenn es kein Lippenbekenntnis war, das kann man ja auch nicht wissen. Also jeder von uns, glaube ich schon. Ja. Oder jeder von uns, wie er sein Leben Jesus gegeben hat, das ist ja auch das größte Wunder. Dass man sein eigenes Stolz überwunden hat. Oder?
Ja, oder Ehen, die geheilt werden. Da haben wir auch Wunder erlebt. Das war der Herr. Ja. Niemand anderer. Also schon auch. Wir erleben. Wunder. Aber mich hat es trotzdem ermutigt, nochmal zu studieren, zu sagen, ja, okay, ich will eigentlich wieder mehr rechnen damit und auch offen sein damit und mit mehr Glauben beten. Und Jochen hatte es am Herzen, dafür zu beten, dann lass uns auch jetzt noch zum Abschluss dafür beten.
Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du dasselbe bist, wie damals, als du auf der Erde warst als Mensch. Und ich danke dir, Gott, dass du wirklich auch gerne gibst. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du auch heute noch gerne Wunder machen möchtest. Und wir bitten dich auch um Vergebung, Jesus, wo wir dich so klein gemacht haben und dich so in unser Denken reingebracht hast, wo wir gar nicht damit gerechnet haben, dass du noch wirkst. Und wir beten, Jesus. Wir beten, Jesus, dass du hier wirklich ganz konkret richtig Wunder bringst. Wir beten, Vater im Himmel, dass du jedem Einzelnen aufs Herz legst, wirklich in dem Maß auch um Wunder zu beten, wie du es ihm aufs Herz legst, Vater im Himmel. Und ich bete, Vater im Himmel, dass du da hier mal richtig Dinge in Bewegung setzt, dass da richtig, richtig voll Wunder geschehen, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen, nicht nur hier in der Calvary Chapel und nicht nur hier in Grünstadt, sondern auch in unserer Umgebung. Und wir beten, Vater im Himmel, dass du das auch bestätigst, einfach um dich zu verherrlichen. Wir beten, Jesus, auch so um Schutz vor Stolz, Vater im Himmel. Wir beten, dass du uns hilfst, demütig zu bleiben, wenn du einfach durch uns Schwachgefäße einfach wirkst, Wunder wirkst. Und wir beten, Vater im Himmel, dass da auch konkret Heilungen, dass da viel, viel mehr geschieht, dass du uns jetzt auch Mut gibst und Glauben schenkst, auch dass du heilst, Vater im Himmel. Und wir beten, Vater im Himmel, dass du, wenn du es uns offenbaren möchtest, und wir das wissen sollen, dass du uns zeigst, warum da so wenig in letzter Zeit gewesen ist. Und wenn das nicht so ist, dann bitten wir dich, Vater im Himmel, dass du mal so einen Hebel, so einen Schalter umlegst, dass da mal wirklich richtig voll was geschieht. Hier in dieser Gemeinde und außerhalb der Gemeinde, dass wirklich so ein richtiger Appetit, dass das so geht, so nach rauszugehen und wirklich und auch Heilungs mit diesen Gaben einfach zu evangelisieren, Vater im Himmel. Wirklich die Bekannten einfach mit dir zusammen auch, also so das Ganze zu machen. In Jesu Namen. Amen.
Vater, ich möchte auch beten, einfach da auch für dein Herz, weil Herr, du kennst unser Herz. Und Herr, du weißt, ob wir ja einfach wundergeil sind oder ob wir Barmherzigkeit haben für unsere Mitmenschen und Herz haben, die Verlorenen zu erreichen. Und ich bitte dich da auch dafür, zuallererst, Herr, dass du uns dein Herz gibst für die Menschen um uns herum. Dass du uns lehrst, dich zu lieben, Herr, und Menschen zu lieben. Und ja, Herr, und dann stärk unseren Glauben, dass wir wirklich ja, auch da dir vertrauen, dass du die Menschen heute genauso liebst wie vor 2000 Jahren und dass du dasselbe tun kannst, Herr. Und ich bitte dich, teile diese Gabe des Glaubens aus, Herr. Bring uns in Situationen und schenk uns den Glauben, dass wir einander und den Menschen dienen können. Ich bete wirklich um Bekehrungen vor allem anderen, Herr. Ich möchte beten, dass wir dieses Wunder immer und immer mehr erleben dürfen, wie du Menschen zu dir ziehst. Und Herr, hilf uns einfach, dein Evangelium, deine frohe Botschaft weiterzusagen. Und Herr, du hast gesagt, die Zeichen und Wunder werden folgen und es bestätigen. Und Herr, du siehst uns mit all unserer Schwachheit und allem Kleinglauben und siehst, wo wir jetzt gerade stehen. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass du uns da weiterführst und wachsen lässt und stärkst und zurüstest, Herr. Lass uns wachsen in diesen Dingen. Ich danke dir, dass wir da nichts vormachen müssen, dass wir nicht tun müssen, als wären wir die größten Experten und Profis. Und aber Herr, wir wollen wachsen. Wir wollen uns ausstrecken nach deinen geistlichen Gaben und nach deinem guten Werken, Herr. Segne uns dazu, jeden Einzelnen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen.